ich darf zum nächsten Vortragsblock überleiten. Es geht um Risikostratifizierung. Beginnen wird der Universitätsprofessor Dr. Georg Endler mit der Labordiagnostik und der Risikostratifizierung im Lipidstoffwechsel. Georg Endler ist mittlerweile seit 2012 in der Gruppenpraxis für Labormedizin, Labors.at, tätig. Er hat ein umfassendes wissenschaftliches und Lehrprogramm absolviert und absolviert es immer noch. Laufend betreut er, glaube ich, gerade 4 Habilitationen und mehrere Diplomarbeiten, lehrt an der Sigmund-Freud-Universität, und wir freuen uns sehr auf deine Ausführungen.
Ja, vielen Dank. Ganz kurz, ich bin von meiner Ausbildung her Laborist, das heißt, ich habe natürlich ein Interesse, dass Sie möglichst viele Cholesterinspiegel idealerweise zu uns schicken und nicht zur Konkurrenz. Kann Sie aber beruhigen, mein Geld geht üblicherweise meine 2 Kinder und nicht in irgendwelche Startups. Und Laboristen haben immer ein Problem, und das ist immer die Triggerwarnung: Wir haben eine berufsbedingte Zerebralfimose, weil unsere Patienten 16 mm Durchmesser haben und wir sind da etwas fixiert aufs Blut. Sie als Allgemeinmediziner, als Praktiker, als Kliniker sehen natürlich ein bisschen mehr als ein 16 mm Durchmesserröhrchen, und natürlich müssen Sie auch in der berücksichtigen, wir sind extrem problemorientiert, aber weniger an der Lösung interessiert. Für die darf ich dann den Star des Abends, den Professor Speidel, bitten. Und das eine Thema, kurze Politik: Die Krankenkasse ist ja immer pleite, also meistens 3-mal im Jahr, vor allem vor Verhandlungen. Und was kosten denn die teuren Untersuchungen? Und so das Lipoprotein klein a, von dem wir gehört haben, es ist sehr teuer und sehr schwierig, zahlt die Kasse 5,29 €. Einmal für die normalen Standardfette sind wir bei 2,16 €. Also wir bewegen, das fällt bei uns unter mittelteuren Test. Billig ist dann irgendwo über CAB, das ist der Cent-Bereich. Teuer ist zum Beispiel ein Vitamin D, dafür kriegen wir auch immerhin 4 €. Und die Frage ist immer, was messen wir? Wir haben chemische Tests, wir messen mit Farbreaktionen. Und natürlich, wenn das Serum eine Eigenfarbe hat, wenn es dort Verfärbungen gibt, gibt es entsprechende Veränderungen. Gesamtcholesterin ist mehr oder weniger durch die Cholesterinoxidase, da kommt entsteht H2O2, das kann ich mit einer chemischen Reaktion durch eine Gelbfärbung auslösen, die messe ich photometrisch. Bei Triglyceriden, nämlich die Triglyceride, spalte sie mit einem Enzym der Lipase in Glycerin. Und das Glycerin wird mit einer Farbreaktion sozusagen mehr oder weniger dingfest gemacht. Da ist zum Beispiel Ascorbinsäure in hohen Dosen ein Inhibitor, dann haben Sie falsch niedrige Triglyceride. Und wenn Sie HDL bestimmen, versuchen Sie einfach sozusagen das restliche Cholesterin mehr oder weniger zu inaktivieren mit Detergentien. Also das VLDL und das LDL wird idealerweise mehr oder weniger inaktiviert, und der Rest ist dann das HDL-Cholesterin. Wir messen in dem Fall leider zum Leidwesen der Kardiologen immer die Masse und nicht die Partikelgröße. Und wir haben gehört, die Partikelgröße wäre das Interessantere. Kann Sie enttäuschen, wirklich vernünftige Labortests haben wir dazu noch nicht. Und das Lipoprotein A messen wir mit Antikörpern, da gibt es auch ein bisschen ein paar Themen. Und jetzt ist die Frage, eigentlich interessiert Sie das LDL, was ist mit dem? Das wird nach wie vor traditionell berechnet, meistens nach der Friedewald-Formel, in Österreich zumindest. Das heißt, wir rechnen das LDL-Cholesterin raus aus dem Gesamtcholesterin minus dem HDL plus dem 20% Triglyceridanteil, wie wir gehört haben, die in den LDL-Partikeln drinnen sind. Und dann komme ich ungefähr drauf. Und Sie sehen natürlich, das hat eine gewisse Unschärfe, aber bisher funktioniert das. Vorausgesetzt, der Patient hat niedrige Triglyceride. Wenn die Triglyceride erhöht sind, dann hat er wahrscheinlich auch Chylomikronen oder was anderes. Und dann bestimmen wir stattdessen das Non-HDL, das ist einfach das Gesamtcholesterin, weniger dem HDL. Und das LDL kann man auch direkt bestimmen. Das ist eine Spur teurer, deswegen ist die Krankenkasse da recht zickig. Das kostet 1,60 €. Das ist teuer für die Krankenkasse. Da versucht man sozusagen, das LDL selektiv zu messen, indem man das sozusagen löslich macht mit Tensin und einer Zuckerverbindung. Der Nachteil ist, es funktioniert auch bei hohen Triglyceriden, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, ich habe je nach Esse so kleine Anteile von HDL und VLDL immer mitbestimmt. Und das ein bisschen sozusagen, bitte nehmen Sie Ihre Cholesterinwerte nicht absolut auf die Goldwaage. Warum auch? Weil sie auch schwanken können. Die Frage ist, muss der Patient immer nüchtern sein, wenn er eine Standardmahlzeit zu sich genommen hat, steigen die Triglyceride ein bisschen an. Das gilt jetzt nicht nach dem Besuch im Schweizer Haus selbstverständlich. Und das HDL bzw. das Cholesterin steigt gar nicht an, das Gesamtcholesterin. Das LDL steigt so um 5% an. Das ist weit innerhalb der biologischen Schwankung. Das heißt, der Patient muss nicht immer nüchtern sein. Es ist sogar manchmal kontraproduktiv. Manchmal haben wir künstliche Hypertriglyceridemien, wenn der Patient sehr lange nüchtern ist. Das haben wir vor allem bei BFA-Versicherten, die als Lehrkräfte arbeiten, die dann 18 Stunden nüchtern sind, weil sie den Arzt austricksen wollen. Dann kommt es zur endogenen Lipolyse und dann steigen die Triglyceride auf 300, 400 an. Dann können wir sie zum Professor Glode schicken, damit er sie wieder beruhigt. Bei der Wiederholungsmessung sind die immer normal. Also auch die Bitte, bevor Sie zum Professor Claude weiterschicken, machen Sie eine Kontrolle, vielleicht war das ein besonders besorgter Patient. Das Spital misst immer ganz andere Cholesterinwerte als wir im niedergelassenen Bereich. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir böse sind, sondern einfach dort liegt der Patient. Und wenn der Patient im Liegen ist, dann hat er 20% niedrigere Cholesterinwerte, aber auch natürlich Hämoglobinwerte und sonstige Dinge, als im Stehen und im Sitzen, weil ein Teil der Flüssigkeit versagt. Und wenn ein Patient krank ist, Cholesterin ist bitte auch ein Akutphaseprotein, das heißt, da sinkt der Cholesterinspiegel um 60-80%. Das ist so der Klassiker, der orthomolekulare Mediziner schafft es, die Triglyceride auf Null zu senken und damit auch rein rechnerisch das LDL. Klar, das ist aber ein Messartefakt, weil die Ascorbinsäure unsere Bestimmung einfach hemmt, dass die Triglyceride verschwinden nicht durch Vitamin C. Und blöderweise am nächsten Tag sind sie wieder da. Akutphasereaktion, ganz was Wichtiges, wenn ein Patient akut krank ins Spital kommt, ist der Cholesterinspiegel mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Warum? Er kann um 60% vermindert sein. Und wenn jemand ins Spital hospitalisiert wird, hat er nahezu immer eine Akutphasereaktion, weil es ja meistens einen Grund gibt dafür. Und das ist auch ein sehr beliebter Fall für Fans von Verschwörungstheorien, die dann sagen, naja, je niedriger der Cholesterinspiegel ist, wenn er ins Spital kommt, desto früher stirbt er, das sogenannte Lipidparadox. Klar, je kränker der Patient ist, desto früher wird er wahrscheinlich sterben und desto höher ist die Mortalität. Aber wenn er rauskommt und die Akutphase vorbei ist, ist das sehr wohl ein Risikofaktor. Aber man kann damit ganz gut Bücher schreiben. Es ist komischerweise immer derselbe Autor, der das propagiert, der hat ein Geschäftsmodell gemacht. Was kann man daraus schließen? Naja, gut, akut Kranke haben niedrigen Cholesterinspiegel und die sterben früher. Schön. Man kann auch sagen, na gut, wenn ich ein Auto habe und einen Unfall habe, geht der Airbag auf. Das heißt, wenn ich den Airbag ausbaue, habe ich keine Unfälle mehr. Wird auch nicht so funktionieren. Ja. Kurz zum Lipoprotein klein a. Wir hören da noch einiges vom Lipoprotein-Papst. Es ist genetisch, das heißt derzeit noch die Lehrmeinung, einmal im Leben reicht. Es ändert sich nur wenig im Laufe des Lebens, so 10-20%, und ist der zweite Risikofaktor und hat eigentlich sehr wenig Zusammenhang mit LDL. Und unser Problem bei der Messung ist, da messen wir mit Antikörpern, die können unterschiedlich sein, je nach Firma, dann haben wir auch das Problem, messen wir die Menge, die Konzentration oder messen wir die Absolutmenge, mehr oder weniger. Und da gibt es ein paar Themen, die wir wahrscheinlich noch lösen werden. Und das nächste Thema ist, wie ist das mit den neuen Therapien? Weil es gibt auch neue Therapien beim LPA, über die noch hören werden, die unsere LPA-Messung dann wahrscheinlich stören und unmöglich machen. Und die Frage ist, was messe ich? Messe ich die Konzentration oder messe ich die Masse? Konzentration messe ich dann, wenn jedes LPA-Partikel sozusagen von einem Antikörper detektiert wird, die Masse messe ich sozusagen, wenn jeder dieser vielen Kringel, die sozusagen genetisch determiniert sind, sozusagen mitdetektiert werden. Warum ist das wichtig? Patienten, die sehr große Partikel haben, haben meistens wenig Partikel und haben ein geringes Risiko. Und Patienten, die kleine Partikel haben, wie wir auch gehört haben beim LDL, das sind sozusagen die Bösartigen. Und leider beim LDL haben wir, wie gesagt, keinen probaten Test sozusagen, da weiterzuhelfen. Und ist das in der Praxis ein Problem? Naja, die unterschiedlichen Tests haben zwar Schwankungen, aber das ist unter 20% im Allgemeinen. Das heißt, es ändert sich im Prinzip im Risiko nichts. Das heißt, auch da ist sehr viel Theorie und wenig praktischer Input. Wenn Sie in die Literatur schauen, steht da immer, ja, pass auf bei hohem LDL. Das kann auch durch Lipoprotein klein a bedingt sein. warum dieses LPA Partikel enthält natürlich auch Cholesterin. Das könnte ja theoretisch den LDL-Spiegel beeinflussen. Wenn man in die Literatur schaut, ist das anscheinend ein großer Effekt. Ich habe das einfach bei mir mal getestet. Wir haben ja relativ viele Laborwerte. Das haben wir mal bei 300.000 LPA-Spiegeln gemessen. Wie korreliert denn das mit dem LDL? Und die hohen LPA-Spiegel bewirken eigentlich nur einen Zuwachs von 2 bis 8 Milligramm pro Deziliter, also auch etwas, was in der biologischen Schwankung von 20% ist. Also auch das können Sie wahrscheinlich in der Praxis vernachlässigen. Was möchte ich Ihnen sagen? Lipidmessungen sind toll, aber leider nicht perfekt. Wir haben noch keine Möglichkeit, die Partikelgröße zu messen. Da hoffen wir noch mal drauf auf einen ordentlichen Test, der auch routinetauglich ist und dann auch klinisch evaluiert ist. Messen Sie nicht in der Akutphase und wenn ja, wiederholen Sie die Messung bei Gelegenheit und die Messungen können 10-20% schwanken. Was viel unangenehmer ist, ist weniger das Testsystem, sondern mehr oder weniger das Erreichen der Risikowerte, aber das gehört Gott sei Dank meinem Nachredner. Und bei den LPA-Spiegeln, die sind genetisch bedingt, einmal reicht, aber bitte machen Sie es auch einmal. Wir haben bei uns nachgeschaut, bei uns kriegen heiße 4% aller Patienten einmal im Leben eine LPA-Bestimmung. Das ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und theoretisch, wenn Sie eine Statinresistenz haben und noch nie ein LPA bestimmt haben, dann bestimmen Sie es doch einmal dazu. Vielleicht ist der Grund, warum das nicht ganz runtergeht, das LDL, das extrem hohe LPA. Mich würde es wundern, natürlich. Ja. Und auch da können die Spiegel sozusagen um 20% differieren. Das heißt, man kann dem Labor treu bleiben. Da freuen wir uns natürlich, wenn sie uns treu bleiben. Wenn nicht, natürlich nicht. Wir werden in Zukunft wahrscheinlich besser standardisierte Tests brauchen und auch Tests brauchen, die mit den neuen Therapien sozusagen nicht interagieren. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Da freue ich mich auf den Professor Kronenberg. Damit darf ich abschließen und an den Star des Abends weiter übergeben. Professor Speidel wird Ihnen jetzt sagen, wie man Risiko stratifiziert und was mich viel mehr interessieren würde, ist, wie man den Patienten dann motiviert, dass er dabei bleibt oder dass er auch die Therapieempfehlungen befolgt. Bitte schön.
Vielen Dank. Das heißt, wir werden die Fragerunde dann ans Ende verschieben.